Hallo ihr Lieben, willkommen hier zu diesem Interview. Ich bin Tatjana Keil und heute habe ich Robin Kaiser zu Gast. Robin Kaiser studierte Psychologie und Philosophie in Berlin und erfuhr in jungen Jahren durch Meditation tiefe Einblicke in das schöpferische Wesen des menschlichen Bewusstseins. Seither befasst er sich mit vielen verschiedenen spirituellen, kosmogetischen, aber auch psychologischen und gesellschaftlichen Themen und hat bereits mehrere Bücher in diesem Bereich veröffentlicht. In seinem Wirken verbindet er Ansätze aus der westlichen Psychologie mit östlicher Weisheitslehre und damit hilft er, das schöpferische Potenzial im Menschen wieder zu erwecken. Ja, und sehr schön finde ich, dass Robins Herzenswunsch ist, ja, genau dieses Thema, unser Potenzial, um wieder an unser Potenzial zu erinnern. Und ja, dazu inspiriert er in seiner Arbeit. Und ja, umso mehr freue ich mich, Robin heute hier begrüßen zu dürfen. Ja, lieber Robin, danke, dass du heute hier bist.
Danke für deine Einladung.
Ja, vielleicht möchtest du noch etwas zu deinem Weg und ja, deiner Mission sozusagen ergänzen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du diese Aufgabe für dich erkannt hast, Menschen an ihr Potenzial zu erinnern?
Ich würde mal meinen, dass ich mir selber auf meinem Weg zunehmend abhanden gekommen bin. Dass es mal eine Zeit gab, wo ich das Gefühl hatte, ich habe eine Idee von mir, meiner Vision, meinen Wünschen und Vorstellungen. Und mit der Reise, der Vertiefung meines Bewusstseins sind mir immer mehr Ideen abhanden gekommen. Was es denn eigentlich im Konkreten sein könnte. Das heißt, ich bin einen ziemlichen Weg der Entwerdung gegangen und natürlich sind immer noch bestimmte Muster aktiv, aber ich habe viel von den äußeren gesellschaftlichen Schalen ablegen dürfen, um das freizulegen, was immer schon da war. Das heißt, ich habe gar nicht so viel dazu gewonnen oder dazu gelernt. Ich fühle mich vielmehr in einem Zustand, wo ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß. Und selbst das, wo ich das Gefühl habe, das ist sicher, das zweifle ich auch an. Und diesen Zustand versuche ich in meinem Bewusstsein zu halten, weil durch diesen Zustand ganz viele Informationen und Energien fließen können. Und das ist dieses ursprüngliche Sein, in das ich uns gerne immer wieder einladen möchte.
Ja. Ja, das ist sehr spannend, dass dieser Bewusstseinszustand jetzt ja, für einige sich eröffnen darf. Und ja, wenn wir über unser Potenzial und unsere Kraft, unsere Möglichkeiten sprechen, wenn wir uns daran erinnern möchten, stellt sich für mich ja am Anfang die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir sozusagen vergessen, wer wir sind?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir uns alle immer wieder stellen dürfen. Warum oder besser gesagt, wofür sind wir in dieses Vergessen eingetaucht? Was ermöglicht die Erfahrung, sich zu vergessen? Es ermöglicht nämlich, sich nämlich auf ganz neue Art und Weise zu erfahren. Wenn wir immer wüssten, wer wir sind, würden wir an uns nichts verändern können. Wir würden uns immer als ewig und unbegrenzt erleben. Doch in dem Moment, wo wir diesen Urzustand vergessen, haben wir die Möglichkeit, uns als ganz anders zu erfahren, als so wie wir sind. Und das ist das, was auf diesem Planeten möglich ist, sich als anders zu erfahren, als so wie wir ewig sind. Und dieser Erfahrungsraum ist so kostbar, weil es das eben nur hier gibt im Vergessen. Dieses Vergessen ist kein Fehler, es ist nichts, was irgendwie kosmisch gesehen irgendeine, ja, Begrenzungen darstellt, sondern es ist eine Weiterentwicklung, über die wir selbst über den ewigen Zustand hinausgehen können. Wir haben uns quasi dahingehend erweitert, dass wir vergessen haben, wer wir sind, um das neu herauszufinden. Und das wieder als schöpferisches Spiel zu begreifen, in das wir hier eingetaucht sind, nicht wissend, um den Weg wieder zurück zu einem tieferen Wissen zu finden. Das ist im Grunde genommen das, was uns, ich sag mal so, den Erfahrungs- und Nervenkitzel auf dieser Erde hier bereitet. Eben nicht zu wissen, keine Gewissheit zu haben, auch Erfahrungsräume von Orientierungslosigkeit, von Angst zu erfahren. Aus unserer Perspektive mag das sehr unangenehm sein, doch für die Seele sind all diese Erfahrungen nur Erfahrung und sehr kostbar in ihrer Qualität.
Ja, das stellt sich für mich von einer Seite als eine ja wirklich kostbare Erfahrung dar, und von der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass es doch in dieser Zeitqualität, die wir heute haben, doch sehr viel ums Erinnern geht. Denn ja, wenn wir diese Verbindung zu uns selbst nicht mehr so spüren, dann sind wir vielleicht zu Handlungen veranlagt, die nicht gut für uns sind oder für die Welt. Wie siehst du das? Wie spielt das zusammen?
Ja, weshalb ich das so ins Feld geführt habe, dass das Vergessen kein Fehler ist, ist, dass wir keine Wertung einführen zwischen dem erinnerten Bewusstseinszustand und dem Zustand, wo wir wieder wissen, wer wir sind. Weil sobald da ein hierarchisches Gefälle ist, ein das ist besser als das andere, kommen wir gar nicht in das Neue rein. Erst wenn wir den Wert in der Begrenzung erkennen, können wir über die Begrenzung hinausgehen. Und natürlich geht es darum, jetzt gerade in dieser Zeit sich daran zu erinnern, um seinen Beitrag fürs große Ganze zu leisten, um mitwirken zu können, um wirklich die schöpferischen Impulse auch aussenden zu können, die nicht nur für die kleine Ego-Blase dienlich sind, sondern wirklich für den Menschheitsorganismus. Und da dürfen wir lernen, natürlich über unsere Grenzen hinauszuwachsen, aber erst einmal von der Perspektive, wo wir gerade stehen, zu sehen, diese Begrenzung, alle Erfahrungen in der Begrenzung hatten ihren Sinn und ihren Wert, solange sie da sind. Und wenn es uns schwerfällt, aus ihnen rauszukommen, dann sehen wir auch noch einen Wert darin. Dann haben sie für uns noch eine Funktion, die in irgendeiner Weise für uns wichtig ist. Und erst darüber können wir Stück für Stück unsere Schalen abwerfen.
Ja, danke für diese Erklärung. Ich habe den Eindruck, dass in der heutigen Zeit viele Menschen auf der Suche nach Sinn und vielleicht auch nach der Bestimmung sind, dass diese Frage, was ist mein Beitrag zu diesem Ganzen, eher immer aktueller wird. Was könntest du empfehlen für diejenigen, die sich diese Frage stellen und vielleicht ganz am Anfang noch stehen?
Erstmal sich Zeit und Raum für sich selbst schaffen. Wir sind in den allermeisten Fällen so belegt mit Erfahrungen, die wir so routiniert machen, dass wir gar nicht mitbekommen, dass wir auch anders leben könnten. Freiräume schaffen, Spielräume schaffen für Kreativität, für Selbstausdruck, für einen Raum, wo ich mich mal nicht mit medial oder irgendwelchen Informationen bespiele, sondern wo ich lerne, aus mir heraus, von innen nach außen zu leben. Wir sind so in dieser digitalen Kultur, dass wir ständig, ja, wie Erfahrungsjunkies die ganze Zeit in sinnlicher Stimulation leben. Und in dem Moment, wo wir mal nichts erleben oder nichts anschauen oder erfahren, schläft das Bewusstsein sofort ein. Das heißt, dann kommt Müdigkeit, dann haben wir nicht mehr die Wachheit und Klarheit, uns in unserer Stille zu finden. Das heißt, können wir wach und präsent bleiben, wenn wir gerade mal nichts ansehen, nichts anhören, uns mit nichts beschäftigen, sondern einfach nur da sind? Das ist im Grunde genommen der meditative Zustand, den wir überall auch praktizieren können. Und wenn wir das können, dann erfahren wir auch den reinen Bewusstseinszustand, der sich nicht ständig mit äußeren Objekten verbindet.
Ja, das ist total wichtig und gleichzeitig ist mir gerade vor kurzem aufgefallen, wie viele Ablenkungen wir eigentlich haben, so in der Außenwelt. Also ich nenne mal die Nachrichten als eine Art der Ablenkung, aber es gibt noch ganz viele andere. Was kann uns da noch ein bisschen helfen aus deiner Sicht, da uns aufs Wesentliche zu konzentrieren und uns eben von von dieser Stimulation, wie du das beschrieben hast, das trifft es nicht ganz gut, ja, nicht allzu sehr mitreißen zu lassen, weil das ist schon irgendwie alles manchmal verlockend, diese Angebote, die von außen auf uns zukommen.
Ja, erstmal dürfen wir erkennen, dass wir süchtig sind. Als Menschheit sind wir kollektiv süchtig nach Gedanken, nach Gefühlen und nach physischen Sinnesstimulationen. Das sind die drei Ebenen, über die wir uns hauptsächlich erfahren: den physischen Körper, den Emotionalkörper, den Mentalkörper. Und auf diesen drei Ebenen sind wir ständig dabei, irgendetwas zu tun. Irgendetwas zu prozessieren, irgendwas zu verarbeiten, irgendwas hervorzuholen. Diese drei Ebenen gehören ruhig gestellt, stillgelegt. Und dafür ist es einfach so wichtig, sich diese Aktivitäten bewusst zu werden, sich den Mustern darin bewusst zu werden und dann auch ganz klar eine Werteverschiebung zu machen. Ist das, was da draußen stattfindet, die Nachrichten, was auch immer in der Welt stattfindet, ist das wirklich gerade relevant für mich und mein Leben? Bringt mich das in meiner eigenen Bewusstseinsevolution weiter? Oder würde es mich vielleicht weiterbringen, mich mal hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu lernen, wie ich bewusst denke, wie ich bewusst schöpferisch so sein kann, dass kein einziger Gedanke stattfindet, den ich nicht bewusst hervorbringe, dass keine einzige Empfindung oder Gefühl stattfindet, die ich nicht bewusst hervorbringe. Erst wenn wir das gelernt haben, können wir überhaupt in unser Schöpfertum eintreten. Davor ist es alles ein Versuch und Irrtum. Wir werden viel mehr von zwanghaften Gedankenmustern gelebt, als dass wir sie selbst leben und bewusst hervorbringen. Und da wieder die Reinheit und die Klarheit zu entwickeln im Emotionalkörper, im Mentalkörper und im physischen Körper so zu leben, dass wir das ausrichten, dass es von innen nach außen bewusst geschieht.
Da stellt sich mir die Frage, dürfen wir noch etwas extra dafür tun, dass, ich sag mal, Gedanken nicht von außen zu uns kommen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Impulse auf der feinstofflichen Ebene, ja, die ja auch um uns herum sind, ja, mehr oder weniger gefiltert oder ungefiltert durch unsere Systeme fließen. Sind wir da irgendwie natürlich geschützt von oder gibt es da, sag ich mal, eine Übung, die wir machen dürfen, damit wir wirklich nur unsere Impulse in uns haben?
Ja, da sprichst du einen ganz, ganz wesentlichen Bereich an, weil wir alle mit unserem Bewusstsein in einem Kollektivfeld eingeklinkt sind. Und unsere Gedanken in den allermeisten Fällen nicht unsere Gedanken sind. Das sind recycelte Gedanken aus den Kollektivgedanken, die sich einfach nur durch unsere Filter wiederholen. Wir hören in den allermeisten Fällen hunderttausendfach recycelte alte Gedanken aus dem kollektiven Mentalkörperfeld. Und das ist etwas, was so beschwerend ist, was so anstrengend ist, was so runterziehend ist, dass wir lernen dürfen, uns mit dem Bewusstsein aus diesem Feld auszuklinken, davon frei zu werden. Wir erkennen das immer daran, ist ein Gedanke wirklich schöpferisch, das heißt neu und frisch, und hat dieser Gedanke immer diese Qualität von, ich denke das gerade oder empfinde das gerade das erste Mal. Wenn du das Gefühl hast, gerade zum ersten Mal einen Gedanken zu denken, den du noch nie vorher gedacht hast, dann weißt du, das kommt nicht aus dem kollektiven Feld. Dann kommt das aus dem schöpferischen Inneren heraus. Wenn du einen Gedanke denkst, den du schon kennst, den du schon hundertmal, tausendmal in deinem Kopf gehört hast, dann ist das etwas, was recycelt wurde. Dann ist das ein Muster, ein Programm, das sich einfach nur im Bewusstsein abspielt. Und dann gilt es, da sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, ich gebe dem keinen Raum, dass ich ein Multiplikator des kollektiven Feldes werde. Ich möchte nicht zum Problem auf dieser Welt beitragen, indem ich weiter die Gedanken wiederhole, die Millionen andere Menschen auch schon in sich wiederholen, weil in den meisten Fällen sind das Mangelgedanken, sind Mangelideen, Mangelkonstrukte. Und in dem Moment, wo wir uns da ausklinken und wirklich schauen, was ist von meiner inneren Quelle stammend, was ist aus meinem Herzen, aus der Liebe, schöpferisch, gerade frisch und neu geboren. Wenn das im Gedankenfeld auftaucht, wissen wir, wir haben es nicht aus dem kollektiven Mentalkörper, sondern von einem höheren Bewusstsein heraus empfangen.
Ja, danke für diese Erklärung. Da sind wir eben bei diesem Thema, unser Herz als Kompass oder unsere innere Führung, die ja letztendlich in jedem von uns ist und die wir ja wieder entdecken dürfen. Du hast das Thema Bewusstsein angesprochen. Wie passiert das grundsätzlich, dass wir unser Bewusstsein weiterentwickeln? Hast du da vielleicht auch ein paar praktische Impulse für die Zuschauer?
Erst einmal dürfen wir erkennen, alles ist bewusstseinsbasiert. Alles, was wir machen, hängt mit unserem Bewusstsein zusammen. Und wir tun nicht etwas mit dem Bewusstsein, sondern das, was wir tun, hat damit zu tun, wie wir unser Bewusstsein aufgestellt haben. Das heißt, das Bewusstsein ist Grundlage und ist immer auch Ziel einer Handlung. Ich handle, um im Bewusstsein einen nächsten Schritt zu machen. Ich brauche nicht Bewusstsein in einer Handlung, sondern eine Handlung ist ein Mittel zum Zweck der Bewusstwerdung. In höheren Ebenen ist es so, das sind reine Seinsebenen, da gibt es nicht so viel Handlungsspielraum. Hier auf dieser Welt haben wir uns darauf fokussiert, als Menschheit unser Bewusstsein durch Handlung zu erweitern. Das ist das Hauptwerkzeug über den physischen Körper. Das heißt, alles, was wir tun, kann potenziell dazu führen, dass wir in dieser Handlung unser Bewusstsein erweitern. Immer wenn wir ganz in dem sind, was wir gerade tun, erweitert sich unser Bewusstsein. Dann steigt auch die Schwingung, dann fällt es uns leicht, dann kommen wir in einen Fluss. Immer wenn wir nicht ganz in dem sind, was wir tun, nicht ganz bei der Sache sind, nicht ganz bei uns sind während der Handlung. Immer dann verlieren wir an Achtsamkeit und Bewusstheit und dann dürfen wir lernen, wieder so mit in das hineinzukommen, was gerade geschieht, dass ein erhöhtes Bewusstsein darin Platz finden kann. Das heißt, das, was wir praktizieren dürfen, natürlich sind einzelne Inseln wichtig, wo wir uns zur Meditation zurückziehen, spirituelle Praktiken nachgehen. Aber das, wofür ich eigentlich inspirieren möchte, ist, dass wir lernen, egal wo wir sind, egal mit wem wir sind, egal was wir tun, dass wir eine so starke Präsenz und Anwesenheit in all dem haben, dass es gar nicht anders geht, als dass wir immer bewusst sind. Mangel an Bewusstheit hat immer damit was damit zu tun, dass wir nicht ganz da sind. Und dann ruft uns das Leben dazu auf, wirklich so mit hineinzugehen, dass wir wieder ganz da sind. Manchmal in dieser Welt sehr unangenehm. Bei schwierigen, konflikthaften Situationen, wenn es brenzlig wird, dann ziehen wir uns in uns zurück. Wir sind nicht mehr ganz da. Und dann leiden wir an unserer eigenen Abwesenheit. Deswegen ist es so wichtig zu lernen, sowohl in angenehmen, entspannten Situationen ganz präsent zu sein, als auch in konflikthaften Situationen ganz da zu sein, ganz da zu bleiben. Dann werden diese Situationen nämlich nicht mehr leidhaft sein.
Ja, ich glaube, das, was du jetzt ansprichst, erfordert auch irgendwo viel Mut und Eigenverantwortung. Denn so wie ich das empfinde, sind manchmal unsere Ängste, die uns dazu verleiten, ja, die Situation doch jetzt nicht zu 100% zu erleben, sondern irgendwie. Ja, vielleicht nur zur Hälfte, aber deswegen ist sie ja nicht verschwunden, die Situation, und nicht wahr. Und gibt es da auch etwas, was deinem, ja, wie du das siehst, sich verändert, wenn wir unseren Situationen wirklich mit im vollen Bewusstsein, mit voller Präsenz begegnen?
Wenn wir in einer Situation nicht ganz da sind, dann wird das Leben immer wieder Möglichkeiten finden, diese Situation zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen. Das heißt, da sind wir in Loops, in Wiederholungsschleifen gefangen. Erst wenn wir lernen, in einer schwierigen Situation ganz da zu sein, kann sie sich auflösen. Und natürlich hängt das mit unserer Bereitschaft zusammen, alles genauso zu fühlen und wahrzunehmen, wie es eben gerade da ist. Und es braucht eine gewisse Standfestigkeit, einen Mut, eine Offenheit. Aber was soll uns denn passieren? Ich meine, wir sind ewige Wesen. Das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass wir fühlen. Das ist das in Anführungszeichen Schlimmste, was uns hier passieren kann, dass wir etwas Unangenehmes fühlen. Die Angst vor unangenehmen Gefühlen erzeugt Leid, erzeugt dieses gesamte Berg an Leiden auf diesem Planeten, weil wir Angst haben zu fühlen. Und deshalb wiederholen sich die Erfahrungen, in denen wir das erleben, immer wieder in eine Situation zu kommen, wo diese Angst aktiviert wird. Deswegen erleben wir das immer und immer wieder. Würden wir keine Angst haben vor dem Fühlen, würden wir eine Situation erfahren, wir würden das lernen, was wir in der Situation lernen dürfen, und dann würde sich die Situation so auflösen, dass sie nicht wiederkommt. Aber dadurch, dass wir Angst haben vor dem Fühlen, vor dem vollständigen Empfinden von dem, was da ist, muss das Leben das immer wieder wiederholen, bis wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, ich gebe auf. Ich gebe mich hin, komme, was wolle, ich empfinde es mit der Gesamtheit meines Wesens und bin bereit, das nun anzunehmen.
Ja, das ist ja letztendlich auch das Thema Heilung, die geschehen darf, wenn etwas ja, Ungeheiltes da ist. Ist bisher aus meiner Erfahrungen eben genau das der Schlüssel, das Fühlen. Wie siehst du dieses Thema Heilung? Können wir überhaupt unser Potenzial leben, wenn wir, sag ich mal so, traumatische Muster in uns tragen? Dürfen wir sie vorher heilen oder wie siehst du das?
Ein zentralen Aspekt, den ich in dem Zusammenhang mit Heilung sehe, ist, dass Heilung nicht rein auf der physischen Ebene stattfindet. Heilung ist für meine Perspektive vor allem eine Vervollständigung im Bewusstsein. Wenn mir im Bewusstsein nichts mehr fehlt, dann erfahre ich mich als heil, als ganz, als vollständig. Das ist ein Zustand, der fängt im Bewusstsein an, drückt sich dann in den Emotionen, in den Gedanken und dann auch im physischen Körper aus. Wenn wir versuchen, auf der physischen Ebene irgendwie Heilung zu bewirken, obwohl im Bewusstsein etwas fehlt, dann setzen wir quasi auf der falschen Ebene an. Dann bekämpfen wir Symptome, ohne auf die Grundlage dessen zu schauen. Und manchmal ist es auch gut, ne, gleichzeitig parallel auf mehreren Ebenen zu arbeiten, zu schauen, was tut dem Körper gut, wie kann man die körperlich-physische Ebene unterstützen. Aber letztlich, der physische Körper ist Mittel zwecks Bewusstwerdung. Und es geht nicht um die, es geht in der physischen Existenz nicht um die physische Existenz, sondern um die Heranreifung und Differenzierung unserer Bewusstseinsqualitäten, weil das ist das, was wir von Leben zu Leben immer mitnehmen. Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer stellen dürfen. Was kann ich mitnehmen auf meiner Reise? Was darf ich zurücklassen? Das wird eine ganz neue Werteordnung in unser Leben bringen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte noch zu diesem Bereich, ja, unsere wahre Gedanken und unsere wahre Führung zurückkommen. Gibt es noch eine weitere Merkmale dazu? Wie können wir erkennen, welche Richtung ist unsere, welche ja, uns sozusagen bei der Entscheidung unterstützen? Denn wir haben im Alltag vielleicht doch eben diese Herausforderung, dass viele Erfahrungen, viele Gedanken, viele Impulse zu uns kommen und ja, dass wir diese Orientierung für uns selbst etwas selbstbewusster gestalten.
Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wissen wir nicht, wo unsere Reise hingeht. Wir wissen nicht, wo wir herkommen, wo es hingeht. Je mehr wir ein Gefühl zu uns selbst entwickeln, desto leichter fällt uns die Gratwanderung auf unserem Weg. Desto leichter fällt es uns, Entscheidungen zu treffen. Es gibt da eine Kunst, eine alchemistische Kunst, Dinge abzuwägen, Dinge in Verbindung zu bringen, Dinge auszugleichen, Balance im Energiesystem herzustellen. Diese Kunst ist sehr wesentlich, wenn wir klare, mit dem Herzen und dem Geist verbundene Entscheidungen treffen wollen. Beides darf mit einfließen. Das Wichtige ist, dass der Verstand dem Herz unterstellt ist, nicht umgekehrt. Dass das Herz die Vision formt, das Bild malt, die Melodie spielt und der Verstand operiert innerhalb dessen und zeigt Möglichkeiten auf. Aber der Verstand wählt nicht, sondern er zeigt nur Möglichkeiten auf. Und je nach Herzensresonanz nehmen wir dann das, was passt. Das heißt, wir dürfen lernen, uns mit der Navigation unseres Herzkompasses wirklich durch unser Leben zu bewegen, uns immer wieder rückzubesinnen. Was ist die liebevollste Handlung in dem? Was ist die liebevollste Version in dem, die ich darin werden kann? Was führt zu einer Ausdehnung meines inneren Feldes? Und man kann das wirklich auch mit den mit dem Körper ausgleichen. Wenn man zwei verschiedene Optionen hat, legt man die eine Option in die eine Hand, die andere in die andere und fragt den Gleichgewichtssinn. Der Gleichgewichtssinn hängt auch mit einem höheren Bewusstsein zusammen. Überall, wo wir den Gleichgewichtssinn trainieren, trainieren wir auch das innere Gleichgewicht und dadurch auch indirekt ein höheres Bewusstsein. Das heißt, über den Gleichgewichtssinn des Körpers können wir abfragen, wohin wir tatsächlich auch im Physischen tendieren, wo die größere Gewichtung ist. Der Körper hat so eine tiefe intuitive Intelligenz und wir dürfen einfach lernen, diese wieder einzusetzen.
Ja, das sind total wertvolle Impulse. Vielen Dank dir. Das hilft, glaube ich, ganz gut, uns wieder daran zu erinnern, dass wir eben diese Schlüssel in uns tragen und dass wir gar nicht so viel ja, im Außen suchen müssen, um unsere Richtung immer wieder zu spüren. Wenn du darüber sprichst, dass wir uns erinnern dürfen, wer wir wirklich sind, welche Aspekte kann man da zum Ausdruck bringen? In welchen Aspekten haben deiner Meinung nach Menschen das am meisten vielleicht nicht bewusst oder vergessen? Was wäre der nächste Schritt?
Ich versuche mal so auf deine Frage einzugehen, wie ich es gehört habe. Ich weiß nicht, ob es die Frage eins zu eins beantwortet. Es gibt bestimmte Urqualitäten, die wir in uns tragen, göttliche Aspekte, die wirklich zu unserem innersten Wesen gehören. Dazu gehört zum Beispiel Friedfertigkeit. Dazu gehört ein Gefühl für Gerechtigkeit. Das ist ein ganz wichtiger innerer Sensor auf dem Weg zu uns selbst. Dazu gehört Weisheit, Unterscheidungsfähigkeit ist da drin. Dazu gehört Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit. Ich weiß nicht, ob wir Freiheit schon hatten. Liebe, Weisheit, das sind so Urqualitäten, göttliche Urqualitäten. Und wenn diese gefühlt sich in unserem Leben ausdehnen, wenn wir denen hinterhergehen, wenn wir für unsere Freiheit einstehen, wenn wir für eine höhere Gerechtigkeit einstehen, immer dann sind wir dabei, eine höhere Ordnung hier auf dieser Realitätsebene wiederherzustellen. Immer dann sind wir nicht nur mit uns selbst beschäftigt, wenn es uns um Liebe, um Freiheit, um Gerechtigkeit geht, um eine Gleichverteilung auch, eine gleiche Chancenverteilung für alle. Wenn diese Motive auftauchen in unserem Leben und wir das als Antriebsmotor spüren für unser Hiersein, diese großen göttlichen Qualitäten, dann ja, sind wir von einer ganz anderen Energie gespeist und können dadurch ganz anders Dinge auch hier im Physischen in Bewegung bringen.
Ja, vielen, vielen Dank. Wie siehst du das? Kreieren wir letztendlich unsere Realität? Und wenn ja, was ist dafür wichtig, dass wir ja immer mehr diese Fähigkeit wieder zu unserer bewussten Fähigkeit machen?
Genau, du hast es schon angemerkt in dem letzten Aspekt deines Satzes, zu einer bewussten Fähigkeit machen, weil die Fähigkeit ist da, nur sie ist eben unbewusst gerade. Wir sind unbewusste Schöpfer unserer Realität. Wir bekommen nicht mit, dass alles, was wir erleben, wir selbst kreiert haben. Es gibt keine Erfahrung, die nicht durch uns entstanden ist, weil wer hat sie erfahren? Wir. Und wenn wir sie erfahren können, müssen wir sie auch geschaffen haben. Da hängt etwas eins zu eins miteinander zusammen. Das heißt, wir dürfen lernen, vom unbewussten Schöpfertum ins bewusste Schöpfertum zu kommen und zu schauen, wie wir bestimmte Mechanismen, Automatismen in dem, wie wir etwas erfahren, aufbrechen. Es ist wirklich, der Weg in die Befreiung ist manchmal wie Ketten sprengen. Alte Mechanismen, die wir immer schon so gelebt haben, die wir vielleicht noch von unseren Vorfahren, von den Generationen davor mitbekommen haben, diese aufzulösen, diese zu sprengen, über sie hinauszugehen, ist wirklich eine wichtige Aufgabe. Sich die Frage zu stellen, was von dem, was ich lebe, möchte ich an die nächste Generation weitergeben? Und was von dem, was meine Eltern und Urgroßeltern gelebt haben, möchte ich fortführen und was nicht? Und ganz ehrlich, die allermeisten Dinge möchten wir nicht übernehmen. Oder? Und dementsprechend dürfen wir auch lernen, das auch nicht weiterzugeben, sondern diese Muster ein für alle Mal in uns zu beenden, sie nicht weiter durch uns leben zu lassen, weil wir Angst haben, selber zu leben, weil wir Angst haben davor, Verantwortung für unsere eigene Schöpfung zu übernehmen, sondern dann wirklich in die Verantwortung zu treten und zu sagen, ab jetzt wiederhole ich dieses Muster nicht mehr und ich möchte es nämlich auch nicht mehr an andere weitergeben. Wenn die Motivation fehlt, in dir etwas an dir zu verändern, dann hab wenigstens die innere Größe, dass du es für die anderen tust, dass du es fürs große Ganze tust. Es ist eine ganz andere Motivationslage, wenn du sagst, ich möchte bewusster werden, oder wenn du sagst, ich möchte den Weg meiner Bewusstwerdung gehen, damit ich dieses Bewusstsein für alle zur Verfügung stellen kann. Es ist eine ganz andere Motivationslage, wenn du sagst, ich möchte heil sein, ich möchte heilen, oder wenn du sagst, ich möchte zur Heilung des großen Ganzen beitragen. Unabhängig, ob mein Körper auf dieser Reise dadurch heil wird oder nicht. Ganz andere Motivationslage, die eine ganz andere Bewusstseinskraft entfacht.
Ja, das ist total wichtig, was du ansprichst. Also ich habe Kinder und ich kann das sehr gut sehen, wie Dinge übernommen werden, unabhängig davon, ob ich das möchte oder nicht. Vielleicht magst du noch einen Impuls geben, so eine Erklärung dazu, dass auch wenn wir jetzt nicht direkt mit jüngeren Generationen zu tun haben, dass wir ja trotzdem diese Muster, die wir in uns tragen, irgendwie weitergeben im Kollektiv, oder? Also da hat jeder eine Verantwortung mit, unabhängig von Kinder haben oder nicht haben.
Definitiv, jeder einzelne Gedanke, den wir denken, speist sich ins kollektive Feld ein. Alles, was wir empfinden, speist sich ins kollektive Feld ein. Und je mehr ein ganz bestimmter Gedanke gedacht wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass auf der anderen Erdhalbkugel irgendjemand genau den gleichen Gedanken auch denkt. Das gilt für die Gedanken im Mangelbereich, für die Angstgedanken, wie auch für die schöpferischen, kreativen, inspirativen Gedanken. Je mehr wir positive, das heißt an der Liebe, an unserer Göttlichkeit orientierte Gedanken denken, desto leichter fließen diese Gedanken in alle Köpfe dieser Menschen, die da draußen leben. Und das mitzubekommen, diese Freude auch darin zu haben, je mehr ich sag mal so, göttliche Gedanken denke, wahrhaftige, schöne, große Gedanken, das geht nicht anders, als dass diese durch das kollektive Feld auch zu allen anderen kommen, die eine entsprechende Resonanz haben.
Ja, Ja, das ist total wichtig. Ich habe gerade ein Bild von so vom Ozean, vom Wasser jetzt in Erinnerung gehabt. Und es gibt ja diese Untersuchungen, dass Wasser Informationen speichert. Und ich glaube, so dürfen wir uns auch manchmal uns vorstellen, wie das funktioniert, dass diese Informationen, die wir weitergeben, ja an andere Wassertropfen sozusagen übertragen werden können. Und das hilft mir jetzt persönlich ein Bild zu kreieren für unsere Verantwortung, denn ich glaube, im Alltag können wir manchmal den Eindruck bekommen, was kann ich denn schon bewegen? Ja, also, denn es gibt große Institutionen und machtvolle Menschen, die irgendwelche Dinge bewegen in der Welt, mit denen ich vielleicht nicht einverstanden bin, aber ich glaube, dieses Bild, dass wir durch unsere Gedanken dieses Feld nähren oder eben anders nähren, hilft uns, ja, diese Verantwortung wieder zu uns zu holen. Siehst du das?
Weißt du, wenn wir in die Geschichte schauen, wenn wir uns einen Gandhi anschauen, einen Martin Luther King, wenn wir uns die großen Seelen dieser Erde anschauen und uns dann nochmal hinsetzen mit dieser Frage, was kann ein Einzelner denn bewegen? Vielleicht wurde uns da etwas eingespielt, was nicht die Wahrheit ist, weil wir sehr wohl auch als sogenannte Einzelne so einen Vortex entfalten können, der so viel in Bewegung bringt in dieser Realität, wenn wir nur in uns konsequent sind. Das heißt, es liegt an unserer Konsequenz, an unserer Ausrichtung, wie stark es uns erlaubt ist, Impulse so ins Feld zu senden, dass sie einen Multiplikationseffekt auslösen. Und das hat damit zu tun, dass wir vor allem Zeitqualitäten wahrnehmen lernen und dass wir lernen, immer die Gedanken auszusprechen, für die die Zeit gerade reif geworden ist, für die die Menschheit gerade reif geworden sind. Nichts ist so machtvoll wie eine Idee, dessen Zeit gekommen ist. Das ist ein Spruch, der kommt nicht von mir, aber den finde ich sehr passend. Und nach dem versuche ich auch zu leben, weil ich immer in die Zeitqualität und auch ein bisschen in die Zukunft schaue und schaue, was sind die wichtigsten Elemente und wie kann ich diese aufgreifen und durch mein System zirkulieren lassen, damit die Zukunft und die vor allem die gewünschte Zukunft schon jetzt stattfinden kann.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen wichtigen Impuls. Ja, abschließend vielleicht noch eine Frage, die sicher viele beschäftigt. Wie empfindest du die aktuelle Zeitqualität? Ja, wie empfindest du die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen in ihrer Menschheit den lichtvolleren Weg wählen für ja, die nächsten Jahre oder wie siehst du jetzt eben die aktuelle Zeit?
Es köchelt und es rührt sehr intensiv im kollektiven Feld. Wir werden alle gerade massiv vorbereitet auf etwas, was kommt. Ich habe das Gefühl, so ein wenig wie die Stille vor dem Sturm. Das heißt, jetzt gerade ist nicht so viel in den großen Events los. Natürlich im Kleinen, überall. Nach dem Prinzip der Graswurzelbewegung kommen neue Triebe aus dem Boden, neue Impulse kommen. Was ich gerade zum Beispiel sehr stark sehe, dass überall alternative Systeme entwickelt werden. Es gibt in fast jedem Bereich unseres Lebens, von der Medizin über den Finanzsektor, den Arbeitssektor, im familiären Sektor, überall sprießen neue kreative Ideen, wie wir diese Bereiche umgestalten können, empor. Das sehe ich ganz stark, dass es eine Zeit ist, wo diese sehr großen, behäbigen Strukturen, die sich zentral hierarchisch organisieren, wo die immer mehr bröckeln, wo denen das Fundament entzogen wird. Und aus diesen, ich sag mal so, alten, großen Bäumen entstehen überall neue Keimlinge, neue Triebe, die etwas ganz Junges, Frisches mit sich bringen, viel mehr Energie haben, um das Alte dann auch abzulösen.
Ja, vielen Dank für diesen Impuls. Hast du vielleicht noch abschließend ja, eine Botschaft oder etwas, was noch gesagt werden möchte an alle Zuschauer in diesem Raum?
Ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir uns auf das Wesentliche rückbesinnen, was schon da ist. Dass wir uns nicht auf das ausrichten, was möglicherweise kommt, was möglicherweise entstehen wird, sondern dass wir erkennen, dass all das bereits da ist. Wir brauchen nichts zu werden. Wir sind es bereits. Und wir dürfen uns nur so sehr in uns vertiefen, dass wir erkennen, dass wir es bereits sind. Es ist kein Weg, der ins Erwachen führt. Es ist eine Realisation, ich bin es bereits. Ich konnte es nie nicht sein. Ich habe im metaphorischen Sinne gesprochen, das Zuhause in mir, das Zuhause meines Herzens nie verlassen. Ich habe mich immer überall mitgenommen, egal wie tief ich mich vergessen habe. Und diesen Ort wieder aufzusuchen, der Heimat im Herzen, egal wo wir gerade sind, egal mit wem wir gerade sind, das würde ich mir so sehr für uns alle wünschen, weil das ist etwas, das trägt uns dann in die neue Zeit hinein.
So wichtige und weise Worte, lieber Robin. Vielen Dank dafür, für diesen Impuls, für deine Weisheit, für deine Worte. Ihr Lieben, wenn ihr mehr über Robin seine Arbeit wissen wollt, wir verlinken alles unter dem Interview. Es gibt einen wundervollen YouTube-Kanal und Seminare mit Robin. Ja, ich bedanke mich sehr für deine Zeit, lieber Robin, hier im diesem Interviewraum und wünsche dir alles Gute für deine Arbeit und noch einmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
So gerne. Ich danke dir.
Ja, ihr Lieben, ich danke allen, wer jetzt zugeschaut hat und wir sehen uns im nächsten Interview. Alles Liebe.